Wir hören Predigtext aus der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 9 bis 20. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie von einer Posaune, die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Das Geheimnis der 7 Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und die 7 goldenen Leuchter. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden, und die 7 Leuchter, die du gesehen hast, sind die 7 Gemeinden. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns nun dein Wort auftust und dass du uns so erscheinst in unserem Herzen, wie du dem Johannes erschienen bist, und unseren Glauben auf dich stärkst. Amen. Jesus lebt. Das ist nicht nur ein christliches Glaubensbekenntnis, sondern eine Realität. Darum feiern wir jedes Jahr das Osterfest. Der Tod ist eine furchtbare Realität. Und darum muss die Auferstehung Jesu auch eine Realität sein. Der auferstandene Herr Jesus ist glaubwürdigen Zeugen real erschienen. In diesen beiden Bibeltexten, die wir gehört haben, war von 2 solchen Erscheinungen die Rede. Zuerst ist am ersten Tag der Woche Maria Magdalena erschienen, als der Auferstandene, als er noch in Menschengestalt war. Und die andere Erscheinung geschah über 60 Jahre später. Jesus erschien dem Apostel Johannes als der auferstandene und erhöhte Herr. Und diese Erscheinung war nicht weniger real als die erste Erscheinung am leeren Grab. Der Auferstandene erscheint Johannes in seiner himmlischen Gestalt als der erhöhte Sohn Gottes zu Rechten des Vaters im Himmel, als Sohn Gottes in Herrlichkeit. Da ist er nicht mehr in seiner Menschengestalt. Dieser himmlische Herr Jesus ist derselbe Jesus wie der, von dem die Evangelien berichten. Es ist der Herr Jesus, der gekreuzigt wurde und auferstand und in Sein als der Lebendige erschienen ist. Jesus ist Johannes erschienen, bevor er ihm das Buch der Offenbarung gegeben hatte. Es ist nicht die Offenbarung des Johannes, sondern es ist die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab. Daher zunächst ein paar Worte zur Offenbarung. Ich glaube, es gibt kaum ein Buch der Bibel, das unter Gläubigen mehr umstritten ist. und was am meisten gemieden wird, vielleicht sogar verachtet und herabgesetzt. Aber dabei ist sie wie die anderen Bücher der Bibel Gottes heiliges Wort. Sie wurde gegeben, um den Knechten Gottes, nicht den Ungläubigen, den Knechten Gottes, Kapitel 1, Vers 1, mitzuteilen, was in der Zukunft geschehen wird, bevor Jesus wiederkommt. Aus Gottes Perspektive ist diese Zeit nahe. Und das ist jetzt nicht zeitlich zu verstehen, in Jahren oder Jahrhunderten, Jahrtausenden, sondern die Seinen sollen sich zu allen Zeiten bewusst sein, dass Jesus bald wiederkommt. Aufgrund der Zeichen der Zeit, die wir heute haben, ist die Wiederkunft Jesu in unseren Tagen besonders nahe. Eigentlich müsste die Offenbarung heute auf allen Kanzeln gepredigt werden. Aber weil sie auch solche schrecklichen Gerichtsereignisse darstellt, wird sie von den meisten Menschen ignoriert oder sogar abgelehnt. Sie wollen sich damit nicht befassen. Dabei steht auf das Lesen der Offenbarung eine besondere Verheißung. Willst du so richtig deprimiert werden und dazu mal tüchtig Angst haben, dann lies die Offenbarung. Steht das da? Kapitel 1, Vers 3. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und diese hören und bewahren. Mit anderen Worten, willst du glücklich werden, dann lies die Offenbarung. Sie wurde uns, den Gläubigen, gegeben zum Trost und zur Freude und nicht zum Unglück und zum Unheil. Ein weiteres Vorurteil gegen die Offenbarung ist die Tatsache, dass es dazu so viele Auslegungen und Meinungen gibt. Und dann werfen viele die Offenbarung in die Ecke, weil sie meinen, das kann ja doch keiner richtig verstehen. Bitte tu das nicht. Die Offenbarung kann nichts dafür. Wenn du frustriert bist über die vielen Meinungen der Menschen, dann wirf nicht die Offenbarung weg, sondern wirf die Meinung der Menschen weg, mitsamt ihren gelehrten Büchern. Und dann lies dieses Buch der Bibel so, wie es Gott geschrieben hat. Er hat es für dich geschrieben. Bist du Kind Gottes, hast du den Heiligen Geist, dann wird dieser Heilige Geist dich auch beim Lesen der Offenbarung in alle Wahrheit leiten. Und da wirst du glückselig sein über dem, was er dir zeigen wird. Denn kein Buch der Bibel zeigt die Herrlichkeit Jesu so deutlich wie dieses Buch. Und genau darum geht es ja im Kern. Wir müssen unseren Herrn und Heiland Jesus Christus so kennen, wie er ist, damit wir vorbereitet sind auf die Zukunft. Denn das wird alles kommen, was hier geschrieben steht. Und deshalb brauchen wir den Glaubensblick auf den, der die Welt überwunden hat. Damit, das gilt auch für die letzten Dinge. Aus demselben Grund musste Johannes Jesus als den Auferstandenen so kennenlernen, wie er wirklich ist, damit er ihn vor Augen hat beim Empfang der Offenbarung. Den Überwinder, den Sieger über Tod und Satan, den lebendigen Herrn und König. Nun beschreibt Johannes seine Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes, um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Johannes war lange Zeit Ältester von Ephesus gewesen. In Ephesus war eine der größten und bedeutendsten Gemeinden Kleinasiens. Später wurde er dann wegen seines Glaubens auf die Insel Patmos, einen Ort für Verbrecher, verbannt. Er ist dem Wort Gottes und dem Bekenntnis zu Jesus treu geblieben. Und Johannes spricht hier in einer großen Klarheit und Nüchternheit. Seine Begegnung mit Jesus, das war kein mystischer geistlicher Höhenflug, mit dem er geprahlt hat, sondern das geschah plötzlich, es ging von Jesus aus. Es geschah mitten in der Tiefe seines Alltags, ja, als er im Glauben war, im Ausharren auf seinen Herrn. Johannes nennt sich nur euer Bruder, der mit allen Gläubigen Anteil hat an der Bedrängnis. Statt Bedrängnis könnte man auch Krisen sagen. Also die Antwort des Glaubens auf Bedrängnis ist ausharren, aushalten, warten, nicht dagegen rebellieren. Das ist der Glaubensweg eines Gläubigen, der ganz auf Jesus ausgerichtet ist. Das sehen wir auch bei ihm. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune. Die Begegnung mit Jesus fand an dem Tag statt, der dem Herrn gehörig, ja, so heißt es wörtlich, der dem Herrn gehörig ist. Das ist nicht der Tag des Herrn im Alten Testament oder in 1. Thessalonicher 5,2, also die Zeit des letzten Zorngerichts. Denn der Ausdruck hier, das ist genau derselbe wie beim Mahl des Herrn. Ja, manche sagen dazu Herrenmahl. Ja, genauso könnte man sagen Herrentag. Das ist der Tag, der dem Herrn gewidmet ist. Der Auferstandene begegnet Johannes am ersten Tag der Woche, dem Tag der Auferstehung, um sich ihm als der Auferstandene zu zeigen, so wie er ist und wer er ist in seiner ganzen göttlichen Herrlichkeit. Ja, er brauchte zuerst Jesus vor Augen, damit er von ihm die Offenbarung empfangen konnte. Es geht in der ganzen Offenbarung um Jesus und um seinen herrlichen Sieg. Und so brauchen wir auch Jesus vor Augen, damit wir die Offenbarung recht verstehen können. Johannes hörte die Stimme Jesu wie eine Posaune. Die Posaune hat eine symbolische Bedeutung in der Bibel. Im Alten Testament war die Posaune kein Musikinstrument, sondern ein Schofarhorn, also das Horn eines Witters. Und da konnte man ein sehr lautes Signal drauf blasen. Das Schofarhorn war ein Signalinstrument. Es diente in Israel verschiedenen Zwecken. Zum Beispiel Warnung vor Gefahren oder Mobilisierung zum Kampf oder Ankündigung von Ereignissen. Und das findet hier statt. Jesus kündigt die letzten Ereignisse vor seinem Kommen an. Die Stimme Jesu ist wie so ein Schofarsignal. Klar, deutlich, laut. Das ist kein mystisches Gemurmel. Jesus spricht gewaltig und laut mit göttlicher Autorität. Und seine Botschaft lautet: Es geht aufs Ziel zu. Jesus kommt wieder. Und genau so sollte die Offenbarung durch alle Gemeinden verkündigt werden. Vers 11. Also Jesus sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asien sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Jesus stellt sich vor als das Alpha und das Omega. Das ist der erste und der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Er ist der Erste. Die ganze Schöpfung hat ihren Ursprung in Jesus. Sie wurde durch ihn geschaffen. Er ist der Letzte. Die Schöpfung findet in Jesus ihren Abschluss und ihr Ziel. Er steht am Anfang und am Ende der Heilsgeschichte. Und dazwischen sind wir, die Menschheit. Und nun geht es aufs Ziel zu. Jesus wird sein Werk mit der Schöpfung vollenden. Es ist nicht Satan, nicht das Böse, die Ungerechtigkeit oder das Gericht, die das letzte Wort haben, sondern Jesus allein, seine Gnade, seine ewige Königsherrschaft, die Gerechtigkeit und Liebe. An wen hat Jesus die Offenbarung adressiert? An 7 Gemeinden in Kleinasien, die namentlich genannt werden. Die 7 ist die göttliche Vollzahl, also die gesamte Gemeinde Jesu ist damit gemeint. Sie gilt dir und sie gilt mir. Sie wurde nicht geschrieben für Theologen, für Altertumsforscher, für Gelehrte oder sonst wem. Sie wurde für die Gemeinde Jesu geschrieben. Die Offenbarung wurde in einem einfachsten Griechisch geschrieben. Ein Kind kann sie verstehen. Sie benutzt ungefähr den Wortschatz eines 8-jährigen Kindes. Es enthält auch keine komplizierten, anspruchsvollen theologischen Gedankengänge, wie die Briefe des Apostels Paulus. Sie ist für die Gemeinde Jesu geschrieben, für dich und für mich. Du musst kein ausgebildeter Theologe sein oder ein Prophetie-Experte, um sie zu verstehen. Die Stimme Jesu redet für sich selber, wie im Rest der Bibel auch. Sie redet wie eine Posaune. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Johannes sieht nicht zuerst Jesus. Er sieht die 7 goldenen Leuchter. Die Offenbarung enthält ganz viele Symbole, die auf den jüdischen Tempel zurückgehen. Und von daher kann man sie gut deuten. Die 7 Leuchter erinnern an den 7-armigen Leuchter in der Stiftshütte und später im Tempel, die Menorah. Die Menorah symbolisiert das vollkommene Licht, wieder die Zahl 7, das von Gott kommt, das am Beginn der Schöpfung war, ja, 7 Schöpfungstage, und das uns erleuchtet. Israel sollte als ein von Gott erleuchtetes Volk ein Licht für die Nationen sein, indem sie ihnen ihren Gott und seine Weisungen verkündigen. Und genauso soll die Gemeinde Jesu das Licht der Welt sein. Jesus soll durch die Gemeinde und durch jeden Gläubigen hindurch leuchten. Jesus tat, was er den Vater tun sah, und so ist es mit der Gemeinde. Sie soll das hervorleuchten, was Jesus in ihr ist. Denn wie Johannes zuerst die Leuchter gesehen hat, genauso sieht die Welt zuerst uns, nicht Jesus. Sie kann Jesus nur erkennen, wenn er durch uns durchleuchtet. Ist das bei uns der Fall, dass Jesus durch uns leuchtet? Dass er in unserem Alltag sichtbar wird? Ist das unser Wunsch, unser Gebet, dass es so sein möge? Und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einen Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Dann sieht Johannes Jesus selber mitten unter den 7 Leuchtern. Das Golden wurde hier bei den Leuchtern weggelassen, denn das Gold ist Jesus selber, nicht wir. Es ist nicht unsere Größe, nicht unser Ansehen als Gemeinde, nicht unser strahlender Charakter, sondern allein Jesus ist das, was uns kostbar macht. Jesus befindet sich hier inmitten der Gemeinde. Ist er in unserem Gemeindeleben die Hauptperson? Sind wir auf Christus hinzentriert? Oder auf Menschen oder auf Programme? Alles, was bei uns auf Menschen und was nicht auf Jesus und sein Wort gebaut ist, das wird früher oder später zusammenbrechen. Das hat keinen Bestand. Und jetzt dürfen wir Jesus anschauen in seiner Herrlichkeit. Er gleicht einem Sohn des Menschen. Die Bezeichnung Sohn des Menschen verwendete Jesus in den Evangelien für sich selber. Er kommt vor im Alten Testament, Daniel 7, und dort wird Jesus dargestellt in seiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, also der Menschensohn ist der Sohn Gottes, der sich selbst als Mensch erniedrigt hat. Das steckt da drin in dem Begriff. Ja, das ist unfassbar. Auch in seiner Herrlichkeitsgestalt ist er noch irgendwie als Mensch erkennbar. Wir sehen jetzt, wie Jesus in seiner Herrlichkeit aussieht. Er trägt ein langes Gewand mit einem Brustgurt. Der Brustgurt entspricht dem Brustschild des hohen Priesters in Israel. Außerdem trägt er einen goldenen Gürtel. Dieser weist hin auf seine Königswürde als König. Also Jesus ist beides für uns. Er ist Priester und König in einer Person. Und das ist ganz wichtig, weil im Alten Testament sind Königtum und Priestertum strikt getrennt. Gott hat den König Saul streng bestraft weil er es gewagt hatte, das zu tun, was nur ein Priester tun darf, nämlich Gott ein Opfer zu bringen. Allein Jesus ist unser Mittler zu Gott, als unser himmlischer Hohepriester. Und er allein ist unser Herr und König, das Haupt der Gemeinde. Und niemand darf sich solches anmaßen. Kein Papst, kein Gemeindeleiter, keine Kirche, kein selbsternannter Prophet. Sein Haupt aber und sein Haar waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme. Jetzt sehen wir weitere Eigenschaften des Auferstandenen. Sein Haupt und seine Haare sind weiß. Jesus ist absolut rein, er ist absolut heilig, ohne Falsch. Sonst hätte er sich niemals für uns am Kreuz opfern können. Deshalb ist das auch so wichtig, dass der Pilatus feststellt, dass er unschuldig ist. Er hat kein Gesetz übertreten, nicht eines, auch kein römisches. Ist uns das bewusst? Setzen wir uns seiner Heiligkeit aus? Vielleicht reden wir manchmal zu schnell von der Erlösung. Die Menschen wollen keine Sünder sein. Aber wofür brauchen sie dann Heiland? Das Kreuz ist und bleibt ein Ärgernis für die Menschen. Das kann man nicht ändern. Gott will aus deinem Mund hören, dass wir dem Teufel Raum gegeben haben. Wenn Jesus heilig ist, dann muss auch seine Gemeinde heilig sein. Und zweitens sind seine Augen wie Feuerflammen. Er sieht in die Tiefen unseres Herzens. Er sieht unsere finstere Vergangenheit. Er kennt alle Geheimnisse, die wir nie jemand verraten würden. Seine Augen sind wie Feuer, verzehrend und verbrennend. Ja, er nimmt alles sehr genau. Gehen wir nie leichtfertig mit Sünde um, sondern setzen uns seinem Licht aus. Er nimmt uns alle Sünde weg durch sein Blut, wenn wir sie ihm aufrichtig bringen. Und das ist unser größtes Glück. Und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Das im Ofen glühende Erz weist auf ein sehr heißes Feuer hin. Goldschmelzer verwenden die Hitze, um das Gold zu befreien von den ganzen Schlacken. Das Feuer ist in der Bibel sehr oft ein Symbol fürs Gericht. Das weist auf das Richteramt Jesu hin. Wenn seine Füße jetzt beim zweiten Mal wieder die Erde berühren werden, wird er als Richter kommen, nicht mehr als Retter. Und dann wird er den Menschen vergelten, was sie verdient haben. Und darum frage ich nicht, ach, warum lässt Gott all diese Bosheit der Menschen zu, was Tag für Tag schlimmer wird? Wir sollten lieber fragen, wie lange lässt Gott das noch zu? Denn wenn die Bosheit ausgereift ist, wird Gott unverzüglich und mit dem Feuer des Gerichts eingreifen. Er hat es getan, schon mehrfach in der Bibel, zur Zeit Noahs mit der Sintflut. Er hat Sodom mit Feuer vernichtet. Er hat Israel bestraft im Alten Testament mit Wegführung und sogar Vernichtung als Nation. Und genauso wird er in der Endzeit den ganzen antichristlichen Wahn, der jetzt immer mehr ausreift, mit seinen göttlichen Gerichten eingreifen. Und das ist das, auch das Thema der Offenbarung. Vor dem Hintergrund müssen wir das sehen. Jesus ist heilig und gerecht. Ihm ist das Gericht übergeben. Beugen wir uns vor ihm, statt dass wir Gott anklagen. Befehlen wir Jesus die Vergeltung an über all das Böse. Es wird ihm nichts entgehen. Aber das Gericht Gottes, das Gericht beginnt auch im Hause Gottes, 1. Petrus 4, Vers 17. Aber hier ist das Gericht nicht Urteil und Strafe, sondern Reinigung und Läuterung. Ich glaube, die letzten 3 Jahre waren so ein Gericht, das auch durch die Gemeinde gegangen ist. Die Gemeinden und die Gläubigen wurden ziemlich durchgerüttelt. Vielleicht ziehen wir mal Bilanz, was noch übrig geblieben ist. Wer ist Jesus und seiner Gemeinde treu geblieben, trotz Bedrängnis, trotz der Erschwernisse? Vielleicht sollten wir nicht zur Tagesordnung übergehen, um das alles möglichst schnell zu vergessen, sondern das aufzuarbeiten und zu verstehen, was ist passiert, wo lagen wir selber falsch, um daraus für die Zukunft zu lernen. Das Gericht Gottes im Hause Gottes. Jesus' Stimme ist wie das Rauschen vieler Wasser. Das Rauschen des Meeres kann bis zu 100 Dezibel laut werden. Es entspricht einem Presslufthammer in der Entfernung von 10 Metern. Das ist schon sehr laut. Ein Düsenjet ist bis zu 130 Dezibel. Ja, aber schon das Rauschen des Wasserkochers in der Küche empfinden wir als sehr laut. So laut will die Stimme Jesu in deinem Leben sein. Ist Gottes Wort die lauteste Stimme bei dir? Auf welche Stimmen hörst du? Welchen Einfluss haben sie bei dir? Sind es die Medien, das Internet, die Zeitschriften? Welchen Einfluss haben sie auf dein Denken? Wonach richtest du dein Denken aus? Nach dem Gebrüll der Welt oder nach der Stimme Jesu und seinem Wort? Wen hörst du am lautesten? Das Gebrüll Satans oder die Stimme des guten Hirten? Vers 16. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Die Waffe des Herrn ist ein Schwert, das auf beiden Seiten scharf geschliffen ist. Mit zweischneidigen Schwertern konnte man besser kämpfen. Man hat mehr Angriffsmöglichkeiten, man kann mit Vorhand und Rückhand schlagen. Dieses Schwert ist sein Wort, das mitten ins Herz trifft und alle Täuschungen durchdringt. Es trennt und es legt alles offen, was in uns fleischlich ist, also aus unserer eigenen bösen Natur stammt, und dem, was in unserem Leben von Gott stammt, was von ihm gewirkt ist. Hebräer 4, Vers 12. Ich habe letztens darüber gepredigt. Vor ihm ist das alles offenbar, was in uns seelischen, menschlichen Ursprungs ist und was von Gottes Geist stammt. Das ist die einzige Waffe des Herrn, dieses scharfe Schwert der Wahrheit. Die wichtigsten Waffen des Teufels dagegen sind Lüge und Angst. Das haben wir in den letzten Jahren besonderem Maß erlebt und genauso geht das jetzt wieder weiter. Mit Angst und Lüge macht sich der Teufel die Menschen gefügig, damit sie blind in der Masse mitschwimmen und das machen, was man ihnen vorgibt. Und das ist der geistliche Kampf, in dem wir stehen. Entweder lassen wir das zu, dass das Schwert Jesu uns im Herzen schneidet und überführt, oder wir lassen uns vom Verderber überführen und einschüchtern und für seine Zwecke manipulieren. Das Angesicht Jesu leuchtete wie die Sonne am Mittag. Die Sonne ist so hell, dass wir mit unseren Augen nicht direkt reinschauen können. Und genauso können wir die Herrlichkeit Jesu nicht mit unseren menschlichen Augen anschauen. Seine Herrlichkeit ist für sündige Menschen unerträglich. Und selbst die Cherubim in Jesaja Kapitel 6, die Engel vor dem Thron Gottes, die ohne Sünde sind, müssen ihre Augen mit Flügeln bedecken vor dem, der auf dem Thron sitzt. Das ist seine Heiligkeit. Sehen wir Jesus so, wie er uns hier in der Offenbarung vorgestellt wird. So erhaben und herrlich ist er heute in der Zeit seiner Gemeinde. Er ist nicht so, wie ich ihn fühle oder wie ich ihn besinge. Schauen wir Jesus so an, wie ihn sein Wort offenbart. Darf er sich so verherrlichen unter uns? Wenn ich nicht den Jesus habe, den die Bibel bezeugt, dann habe ich einen anderen Jesus, einen falschen Jesus. Vielleicht halten wir noch an menschlichen Vorstellungen von Jesus fest. Maria Magdalena begegnet dem auferstandenen Herrn noch in seiner menschlichen Gestalt, in dem irdischen Leib, mit dem er am Kreuz gehangen hatte. Man konnte ihn ohne weiteres anschauen und sogar berühren. Und Jesus hat den zweifelnden Thomas sogar ausdrücklich aufgefordert, seine Wundmale zu berühren. Und zu Maria sagte er, rühre mich nicht an. Oder man könnte auch besser übersetzen, halte mich nicht fest. Er gibt vielleicht mehr Sinn hier. Warum? Maria sollte ihn nicht als den irdischen Jesus festhalten, wie sie ihn gekannt hatte. Denn Jesus würde zum Vater gehen und wieder den Platz einnehmen, der ihm als Sohn Gottes gebührt, in der Herrlichkeit des Vaters. Maria sollte bei aller Freude über das Wiedersehen nicht bei dem irdischen Jesus stehen bleiben. Sie sollte, wie wir auch, den Herrn Jesus als den Sohn Gottes in Herrlichkeit und Glauben erfassen. Und so wie der Herr Jesus hier gezeigt wird, so sieht er heute aus. Es gibt auch heute noch Schwärmer und Esoteriker, die irgendwelche mystischen Christuserscheinungen haben und die dann behaupten, ihnen wäre Jesus erschienen und er hat ihnen dann dies und jenes gesagt. Und sie beschreiben ihren Jesus aber ganz anders, als die Bibel ihn hier vorstellt. Aber das ist ein falscher Christus. Das sind alles Trugbilder der Finsternis. Lassen wir uns von solchen Irrgeistern nicht verführen. Denn vor dem echten Herrn Jesus Christus passiert nämlich Folgendes, wenn der Mensch ihn sieht, Vers 17. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Johannes war der Jünger, der Jesus wahrscheinlich am nächsten gewesen ist. Aber was passiert? Er hat keine religiösen, erhebenden, mystischen Gefühle bei dieser Begegnung. Er fällt wie ein Toter zu den Füßen Jesu nieder. Das ist die einzig richtige Stellung vor ihm. Und bevor Jesus ihm nun die Offenbarung gibt, führt er den Johannes zuerst an einen absoluten Nullpunkt. Auch die Jünger Jesu waren nach der Kreuzigung geistlich, unseelisch am absoluten Nullpunkt. Und dann offenbart sich Jesus vom absoluten Nullpunkt aus. Er offenbart sich nicht durch unsere eigene Frömmigkeit. Hast du schon mal so ein Nullpunkterlebnis gehabt? Warst du schon mal so am Ende, dass du nur noch um Gnade beten konntest? Ich habe das erlebt. Jesus führt dort hinein und er führt wieder raus. Das haben viele Männer und Frauen Gottes erlebt, bevor Jesus sie gebraucht hat. Und wenn du gerade in der Tiefe bist, dann lass dir von Gottes Wort sagen, Jesus verfolgt ein Ewigkeitswerk mit dir. Er sieht dein ganzes Leben von dort aus. Jesus tröstet Johannes. Er richtet ihn auf. Er sagt, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Jesus ist der Erste und der Letzte. Und dazwischen ist das finstere Tal. Er führt hinein und er führt hinaus. Und er selbst ist mittendrin. Tröste dich, Jesus, auch so im finstern Tal, in deinem Innern. Ja, das ist auch unser Trost, wenn in der Welt das Chaos beginnt, was die Offenbarung beschreibt. Denn dann werden alle, die Jesus nicht kennen, den Boden unter den Füßen verlieren. Aber Jesus spricht zu allen, die in ihm sind: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte. Es ist nicht deine Not, es ist nicht die Welt. Das ist die frohe Botschaft von Ostern. Jesus lebt. Er ist der Lebendige. Ja, selbst wenn es ans Sterben geht, dann wissen wir, auch Jesus war tot. Er war wirklich tot. Er war im Totenreich. Er lebt in Ewigkeit. Der Hades, also das Totenreich, konnten ihn nicht festhalten. Jetzt hat Jesus die Schlüssel des Totenreiches. Wenn ich sterbe, dann schließt Jesus das Totenreich auf, holt mich raus, schließt wieder zu. Ich werde ewig sein bei dem, der ewig lebt. Wovor wollen wir uns dann noch fürchten? Jesus legt seine rechte Hand auf Johannes und richtet ihn auf. Und dann kommt der Auftrag an ihn, Vers 19. Schreibe, was du gesehen hast und was nach diesem geschehen soll. Also das ist jetzt der Auftrag, das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, zu schreiben. Die Offenbarung schließt den Kanon des Neuen Testamentes ab mit der Vollendung der Heilsgeschichte Gottes. Diese Aussage des Herrn ist gleichzeitig der Schlüssel zum chronologischen Verständnis der Offenbarung. Schreibe, was du gesehen hast. Was hat er gesehen? Jesus, der auferstandene und erhöhte Herr. Was ist? Das ist die Gemeinde Jesu, die sieben Sendschreiben. Ja, es betrifft die Zeit, das Zeitalter der Gnade, die Gegenwart mit Gemeinde als Leib Christi. Und was danach geschehen wird, nämlich wenn die Gemeinde weg ist, durch die Entrückung in den Himmel gekommen, dann endet die Gemeindezeit. Und dann kommt die große Drangsal, dann das tausendjährige Reich, dann der neue Himmel, die neue Erde, also die Zukunft. Und genauso ist die Offenbarung aufgebaut. Es ist leider ein verbreiteter Irrtum, dass manche meinen, in der Offenbarung geht es nur um vergangene Dinge. Also wie Christenverfolgung unter Kaiser Nero, die war im Jahr 64, 65. Oder die Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus. Das passt hinten und vorne nicht. Denn die Offenbarung wurde Mitte der 90er oder Ende der 90er Jahre geschrieben. Sonst müsste man die etwa auf das Jahr 60 vordatieren. Das funktioniert nicht. Es geht um die Zukunft, um die letzten Ereignisse vor der Wiederkunft Jesu. Vers 20. Schreibe, das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Der Herr Jesus erklärt Johannes das letzte Bild in seiner Erscheinung. Die Leuchter stellen, wie erwähnt, die sieben Gemeinden dar, an die der Herr die Sendschreiben mitsamt der ganzen Offenbarung richtet. Die sieben Sterne, die sogenannte Engel darstellen, die müssen wir vielleicht kurz erklären. Das griechische Wort hier, Angelos, davon kommt unser deutsches Wort Engel. Das bedeutet einfach Bote. Und zwar kann sich das um menschliche Boten handeln oder auch um göttliche Boten, also Engel. Es gibt sechs weitere Stellen im Neuen Testament, wo mit dem Angelos eindeutig ein menschlicher Bote gemeint ist, wie zum Beispiel in Jakobus 2, 25. Da sagt er, ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie Boten Angelos aufnahm und auf einem anderen Weg entließ. Ja? Also man muss anhand des Kontextes entscheiden, welche Art von Bote hier gemeint ist. Nach meinem Verständnis ergeben hier Engel, also himmlische Boten, keinen klaren Sinn, denn die Offenbarung ist eindeutig an Menschen gerichtet, an Gemeinden. Hier handelt es sich also um menschliche Boten, vielleicht Abgesandte der Gemeinden, die zu Johannes gekommen sind, vielleicht auch die Ältesten dieser Gemeinden. Die sollten die Sendschreiben mit der Offenbarung in Empfang nehmen, damit sie Teil der apostolischen Überlieferung des Wortes Gottes wird. Es ist auch beachtenswert, dass die Sterne, also die Boten in der rechten Hand Jesu sind. Genauso sind wir seine Boten, ja, seine Engel sozusagen, ja, die anderen das Wort Gottes bringen. Und genauso sind wir in der rechten Hand Jesu. Ja, das ist unser Trost, unsere Hoffnung inmitten der gegenwärtigen Finsternis. Denn es wird alles so geschehen und sich so erfüllen, was in diesem Buch geschrieben steht. Ob uns das gefällt oder nicht, ob es zu unserer Theologie passt oder nicht, wir sehen ja heute schon, wie das alles vorbereitet wird. Der Satan sammelt alle seine Kräfte, um dieses Chaos in der Welt herbeizuführen, das dann in Kapitel 6 mit den Siegelgerichten, also mit diesen vier apokalyptischen Reitern, beschrieben wird. Und dieses Chaos wird dann schließlich seinem falschen Messias, dem Tier, wie er in der Offenbarung genannt wird, den Weg zur totalen Beherrschung der Welt ebnen. Das ist Satans Masterplan. Aber Offenbarung Kapitel 6, das ist nicht die Zukunft der Gemeinde Jesu. Denn die Offenbarung ist uns ja nicht zur Angstmache gegeben, sondern dass sie uns tröstet und ermutigt. Sie ermutigt uns und tröstet uns, dass wir als Gemeinde Jesu nicht dem Tier und nicht dem Zorn Gottes entgegengehen, sondern unserem geliebten, auferstandenen, lebendigen Herrn Jesus. Denn der Platz der blutserkauften Gemeinde Jesus ist im Himmel bei Jesus. Siehe Offenbarung, Kapitel 4 und 5, kommt direkt nach den Sendschreiben. Unser Platz ist nicht im Zorn Gottes über die antichristliche Welt auf der Erde. Das ist für mich der größte Trost. Bereiten wir uns also in dieser vorantichristlichen Zeit vor auf die Begegnung mit unserem auferstandenen Herrn Jesus. Schauen wir auf den Auferstandenen und den Lebendigen. Er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wir als die Seinen werden mit ihm in Ewigkeit leben. Amen.